Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Christen, das Jahr 2007 ist jetzt schon 6 Monate alt. Die Sonne hat ihren Gipfel bereits erreicht. Ja, sie hat ihn überschritten. Die Tage werden also bereits kürzer. Es ist kein Zufall, dass unsere Heilige Mutter Kirche genau auf diesen Zeitpunkt sozusagen in den Zenit des Jahresverlaufes das Fest des heiligen Johannes des Täufers gesetzt hat. Aber warum? Und was ist überhaupt ein Prophet, als welcher ja Johannes der Täufer bezeichnet wird? Nun zur zweiten Frage zuerst und später dann zur ersten. Was also ist ein Prophet? Vielfach wird das Wort Prophet ja in unserer Umgangssprache benutzt. Man spricht von Wetterpropheten, von Unglückspropheten, auch von den prophetischen Entscheidungen oder den prophetischen Taten etwa eines Politikers. Gemeint ist dann meistens etwas, was mit der Zukunft zu tun hat. Also der Wetterprophet sagt das zukünftige Wetter, wenigstens das der nächsten Tage, vielleicht sogar der nächsten Woche, voraus. Der Unglücksprophet kündet ein schlimmes Ereignis an. Der prophetische Politiker tut genau das oder angeblich genau das, was jetzt in dieser Stunde für eine glückliche Zukunft das Richtige ist. Der Prophet, ein Mann, der die Zukunft voraussagt. Nun, so einleuchtend diese Erklärung auch scheint, sie ist nicht ganz richtig. Zwar stimmt es, dass sich das aus dem Griechischen kommende Wort Prophet aus 2 Silben zusammensetzt. Phet, das kommt von Phemi und heißt sagen, sprechen. Pro heißt vor. Man könnte also meinen, der Prophet ist einer, der etwas voraussagt, vorausspricht. Und wirklich, immer wieder haben ja die Propheten im Alten Bund und auch in späterer Zeit noch im Zeitalter der Erlösung Dinge im Auftrag Gottes voraussagen müssen. Tatsächlich aber ist mit dem Wort Prophet jemand gemeint, der im Auftrag Gottes etwas vor den Menschen zu sagen hat, der gleichsam zum Mund Gottes, zum Sprachorgan des Herrn vor den Menschen erwählt wird. Im Hebräischen heißt das Wort für Prophet Nabi. Und das meint einen Gerufenen, also einen Menschen, auf den der allmächtige Gott seine Hand gelegt hat und den er dann zu den anderen Menschen, zu seinem Volk, zu seiner Kirche sendet. In den allerseltensten Fällen dürfte wohl diese Charakterisierung auf einen Wetterpropheten oder auf einen sogenannten prophetischen Politiker zutreffen, oder? Nun gibt es in unseren Tagen noch eine weitere Reihe von Personen, denen etwas Prophetisches zugeschrieben wird, nämlich im religiösen, im kirchlichen Bereich. Als Katholik ist man dann manchmal etwas erstaunt, wie schnell die weltliche Presse zum Beispiel manche Theologen als prophetische Denker, als prophetische Stimme oder auch als prophetische Kirchenkritiker ausruft. Da heißt es dann, die katholische Kirche oder ihre böse Leitung in Rom hat den prophetischen Denker Hans Küng die Lehrerlaubnis entzogen oder hat die prophetische Stimme eines Eugen Drewermann zum Schweigen gebracht. Man sieht ja wieder einmal, wie diese Amts- und Macht- und Priesterkirche mit ihren Propheten verfährt, genauso wie die Priesterschaft des Alten Testamentes mit den wahren Propheten. Liebe Gläubige, nach solcher Auffassung wären Propheten Personen, die sich gegen die aktuelle Kirche stellen, die wie Hans Küng, Eugen Drewermann, Leonardo Boff, Jan Sombrino, Uta Ranke-Heinemann, Walbert Bühlmann und wie sie alle heißen, die Lehre, die Moral und auch die hierarchische Struktur der Kirche kritisieren. Stimmt diese Sichtweise vom Propheten? Zwar ist es wahr, dass Propheten sehr oft mit harter, ja mit vernichtender Kritik gegen die aktuellen Missstände vorzugehen hatten. Man lese doch nach bei Isaias, Jeremias, Ezechiel und in den kleinen Propheten, was da über die Könige dieser Zeit, über die Hirten des Volkes, über die Priester gesagt und geschrieben wird. Aber im großen Unterschied zu den angeblich prophetischen Stimmen unserer Gegenwart lagen diese Propheten damals nicht im Trend. Sie sprachen nicht das aus, was der großen Masse der Menschen angenehm war, sondern im Gegenteil Dinge, die überaus unangenehm zu beherzigen waren. Sie schmeichelten nicht den Ohren der Lauen und der Menschen, die in einem sündigen Leben verhaftet waren, sondern sie schreckten im Gegenteil diese Menschen auf. Und sie ließen sich auch nicht vom gottlosen Volk beklatschen, wie viele der heutigen kirchenkritischen Theologen in den Talkshows und den Massenveranstaltungen, sondern sie litten Verfolgung. Hilfe erfuhren diese echten Propheten meistens nur von einigen wenigen geradlinigen und einfachen Gläubigen, wie etwa der Witwe von Sarepta, nicht aber von der Mehrheit des Volkes. Liebe Gläubige, der entscheidende Unterschied zwischen den sogenannten und den wirklichen Propheten lautet, diese, die wirklichen Propheten, sind es aufgrund einer göttlichen Erwählung, während die anderen, die Scheinpropheten, sich selbst dazu gemacht oder von den Menschen dazu ernannt worden sind. Die echten Propheten sind eben Nabi, das heißt von Gott Berufene. Sie haben einen Auftrag, einen oft fürchterlich unangenehmen und harten Auftrag, dem sie lieber entfliehen möchten, wie Jonas, oder gegen den sie zu Beginn in der Stunde der Berufung, wie Isaias, wie Jeremias, vielfältige Einwände vorzutragen haben. Und doch, es geht eben nicht. Sie müssen einfach sprechen und tun, was der Herr sie zu sprechen und zu tun heißt. Heute feiern wir das Geburtsfest eines Mannes, den sein eigener Vater im Geist Gottes als Propheten bezeichnet. So heißt es im Benediktus, im Lobgesang des Zacharias: Und du, Knabe, wirst ein Prophet des Allerhöchsten genannt werden. Vorausgehen wirst du vor dem Angesicht des Herrn, ihm seine Wege zu bereiten, ihnen die Kenntnis des Heiles zu schenken in der Vergebung ihrer Sünden. Und Jesus Christus selbst bezeugt, Johannes sei wahrlich ein Prophet, ja, mehr als ein Prophet. Man kann sagen, der Täufer ist der Letzte, der Größte der Propheten des Alten Bundes und der erste und weiterhin für alle Zeiten maßgebliche Prophet des Neuen Bundes. Wenn man also, liebe Gläubige, wissen will, was wirklich ein Prophet ist, dann muss man vor allem auf die Gestalt Johannes des Täufers schauen und zur Kenntnis nehmen, was von ihm, was über ihn und was auch von ihm selbst gesagt wird. Auch das, was die Kirche an Schriftstellen des Alten Bundes auf ihn anwendet, um seine Person zu charakterisieren, wie etwa in den Texten der heutigen Liturgie oder auch des gestrigen Vigiltages vom Feste Johannes des Täufers. So vernehmen wir in der heutigen Messe von seiner göttlichen Berufung, und zwar mit den Worten des Propheten Jeremias: Im Schoße meiner Mutter schon rief mich der Herr bei meinem Namen. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er barg mich unter dem Schutz seiner Hand und machte mich zu einem auserlesenen Pfeil. Diese Worte sind wirklich in Johannes in Erfüllung gegangen. Seine Geburt wurde vom Engel angekündigt und bevor er das Licht der Welt erblickte, ist er bereits geheiligt worden. Er wird groß sein vor dem Herrn, so kündet der Erzengel dem Zacharias an. Wein und berauschendes Getränk wird er nicht zu sich nehmen und schon im Mutterschoß wird er erfüllt werden vom Heiligen Geist. Liebe Gläubige, die kirchliche Überlieferung erklärt, als Maria mit Jesus in ihrem Leib ihre Base Elisabeth besuchte und als Johannes im Schoß seiner Mutter sich zu regen begann, als er da, wie man auch übersetzen kann, im Mutterschoß Tanzschritte vollzog. Also gleichsam im Geist Gottes vor dieser wahren Bundeslade der Mutter Gottes, wie im Alten Testament König David vor der Lade des Herrn in eine heilige Begeisterung verfiel, da wurde er geheiligt. Da kam der Heilige Geist über ihn, er wurde von der Erbsünde befreit und mit der Gnade Gottes erfüllt. Das ist nicht eine unbefleckte Empfängnis, wie bei Maria, der Immaculata, aber doch eine vorgeburtliche Heiligung und damit ein einzigartiges Wunder in der ganzen Heilsgeschichte. Halten wir also fest, der echte Prophet ist zunächst ein Nabi, also ein Mensch, den Gott von Anfang an erwählt und für eine bestimmte Aufgabe auserlesen hat, den er für seine göttliche Sendung bereitet und mit Gnade ausstattet. Wenn ein solcher Prophet dann ein scharfes Schwert ist und ein auserlesener Pfeil, dann verleiht Gott selbst ihm diese Schärfe, diese bohrende Spitze. Das ist etwas ganz anderes als menschliche Selbstherrlichkeit und Anmaßung, also als eine Freude daran, zu kritisieren und anzuprangern und immer den Querulanten zu spielen. Nein, für den echten Propheten ist dieses Kritisieren und Angreifen müssen eher eine Passion. Das heißt, etwas, das er qualvoll durchleidet, weil Gott es will, dass er es so tut. Und damit, liebe Gläubige, ist ein anderer Wesenszug jedes echten Propheten verbunden. Er verfolgt in seinem Auftreten nicht seine eigenen Interessen, sondern die Interessen Gottes. Er will die Aufmerksamkeit nicht auf seine eigene Person ziehen und bannen, sondern auf den Herrn und auf seinen heiligen Willen. Ein echter Prophet ist immer zutiefst durchdrungen von der Größe, von der Heiligkeit und auch von dem strengen Anspruch des Willens Gottes. Ganz anders also als die sogenannten Propheten, die Pseudopropheten, die dem menschlich allzu menschlichen das Wort reden und letztlich nur allzu oft mit der Stimme der Schlange sprechen. Wir vernehmen doch in unseren Tagen oft von solchen angeblich prophetischen Stimmen Aussagen wie diese. Ja, soll es denn wirklich wahr sein, dass Gott dieses und jenes verboten hat? Ist denn nicht Gott ein Gott der Vitalität, der Freiheit, des Glückes, der Liebe? Kommt es denn nicht auf die Liebe an, anstatt der vielen Dogmen und Moralvorschriften der Kirche? Und hat überhaupt die Kirche nicht genug Dreck am Stecken, sodass sie lieber den Mund halten sollte? Gilt nicht, Hauptsache, man ist ein guter Mensch? Und muss man nicht in unseren Tagen die Gebote Gottes, des alten Bundes und die Ausführungen der Evangelien und der Paulusbriefe ganz anders verstehen als früher? Und da alles doch letztendlich auf die Liebe hinausläuft, ja, kann denn Liebe Sünde sein? Weil der Prophet als Bote und Vorbote, weil er als Wegbereiter Gottes auftritt, dessen Ankunft für die Menschen immer eine Art Gericht bedeutet, deshalb muss er überaus deutlich solche menschlichen Meinungen und teuflischen Verzerrungen anprangern und entlarven. Er greift alles an, was vor Gott nicht bestehen kann. Ja, er will, wie es die Schrift sagt, niederreißen, zerstören, vernichten, damit an die Stelle dieses morbiden und verfaulten Alten etwas Neues, nämlich eine Pflanzung und ein Bauwerk Gottes, gestellt werden kann. Vernehmen wir noch einmal den Propheten Jeremias, zu dem der Herr spricht: Siehe, ich lege mein Wort in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Reiche, damit du ausreißest und niederwerfest, zerstörest und zerstreuest, damit du aufbauest und pflanzest. Niederreißen, jäten, zerstören, damit dann etwas Echtes und Gutes aufgebaut werden kann. Hier tritt, liebe Gläubige, das, was ein wirklicher Prophet ist, ganz deutlich in unseren Blick. Es will uns recht hart und streng erscheinen. Aber vergessen wir nicht, dass sich hinter der rauen Schale, hinter dem Büßergewand des Johannes, hinter seinem erschreckend asketischen Lebenswandel ein glühender, ein leuchtender Kern befindet. Ja, das ist eine wahrhaft mystisch entflammte Liebe, deren Gewalt wir nur von Ferne erahnen können. Das wird bei Johannes dem Täufer vor allem dort deutlich, als Jesus Christus, der Herr, auftritt und mehr den Raum ausfüllt, an dem bisher Johannes gewirkt hat. Liebe Gläubige, jeder Mensch hat es ja gerne, wenn ihm Menschenherzen zufliegen. Und jeder ist dann dazu geneigt, diese Menschen an sich zu binden, sie festzuhalten. Nur eine größere Liebe, nämlich die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott, kann es fertigbringen, dass einer tatsächlich entsagt und sich auch da, wo sein Herz Menschen sehr zugeneigt ist und das Herz dieser Menschen ihm, still und leise, bescheiden und dabei in seinem Innersten doch voller Liebe zurückzieht, um eben dem anderen, dem Herrn selbst, das Feld zu räumen. So tut es Johannes. Als die Menschen nämlich beginnen, zu Jesus Christus überzulaufen, wird er von einigen seiner Jünger um eine Stellungnahme gebeten. Und da vergleicht er sich mit dem Brautführer des alten jüdischen Hochzeitsrituals. Dieser Brautführer war der beste Freund des Bräutigams. Von ihm so geschätzt, dass der Bräutigam ihm seine Braut anvertraute, sie durch die Nacht dem Bräutigam entgegenzuführen, bis dann die Stimme des Bräutigams ertönte und sich der Brautführer von der Braut zurückzog, um sie dem Bräutigam zu überlassen. Es musste, liebe Gläubige, aufgrund dessen dieser Freund einer sein, dem der Bräutigam hundertprozentig vertrauen konnte, der also nicht mit der Braut, und wäre sie sie auch noch so schön, noch so wundervoll, noch so begehrenswert für ihn, nicht mit der Braut durchbrennen oder wenigstens versuchen würde, ihr Herz an das Seine zu ketten. Und hier nun die Antwort, die Johannes dem Fragenden gibt. Der, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, der die Stimme des Bräutigams vernimmt, freut sich mit großer Freude. Diese Freude ist nun für mich in Erfüllung gegangen, nun, da der gekommen ist, den Johannes ankündigen sollte. Jener muss wachsen, ich aber schwinden. Es wird sich wohl im Neuen Testament schwer ein schöneres Zeugnis der Liebe zum Herrn finden lassen als dieses. Wie eingangs gesagt, feiert die Kirche das Fest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers gerade jetzt, da die Tage wieder kürzer werden. Und weshalb das? Nun, nicht nur, weil der heilige Johannes der Täufer eben 6 Monate vor Jesus Christus geboren wurde. Zwischen der heiligen Nacht und heute liegen genau 6 Monate. In 6 Monaten ist es wieder soweit. Nein, auch deshalb, liebe Gläubige, weil dieses Datum eben zu dem Mann passt, der gesagt hat, jener muss wachsen, ich aber schwinden. Wer muss hier wachsen und wer muss schwinden? Wachsen muss Jesus Christus, schwinden Johannes der Täufer. Wachsen muss Jesus, der die wahre Sonne, der ewige Tag ist. Und schwinden muss Johannes, der nur der Vorläufer, sozusagen nur ein vorübergehendes Gestirn war. So wie ja auch unsere kosmische Sonne, die unsere Tage augenblicklich so leuchtend und so warm macht, wie ja diese Sonne auch nur ein vorübergehendes Gestirn ist. Denn mit dem jüngsten Tag wird dann die neue Schöpfung hereinbrechen und dann wird das Lamm, also der Herr selbst, die Leuchte, die unbesiegbare Sonne sein für alle Ewigkeit. Und deshalb nimmt jetzt die vorübergehende Sonne ab, so wie Johannes dieses ankündigt. In solchen Dimensionen müssen wir also das heutige Fest sehen. Es ist sozusagen der Anfang des Untergangs dieser Welt, das Wetterleuchten der Ewigkeit in einer ganz besonderen geschichtlichen Stunde. Von nun an beginnt alles anders zu werden. Und deshalb sollen wir auf den wunderbaren Propheten, auf seine Erwählung und Heiligung schon im Mutterschoß, auf sein Wandeln vor dem Herrn blicken, sollen sein Wort vernehmen und unser Herz gleichsam davon durchpflügen lassen. Das ist, liebe Gläubige, die echte Prophetie, die auch uns dazu bewegt, in unserem Herzen das auszureißen und niederzureißen, was sich dem Reich Gottes entgegenstellt, damit dann er aufbauen und pflanzen kann. Jede andere sogenannte Prophetie können wir getrost vergessen. So möge also mit der jetzt langsam untergehenden Sonne, mit den kürzer werdenden Tagen, auch unser Ego dahin schwinden, vor dem wunderbaren Licht, das anzukündigen Johannes geschickt war. Das Licht, das diejenigen erleuchtet, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um ihre Füße zu lenken auf den Weg des Friedens. Hin zu dem Reich, in dem dann Jesus selbst, die immer leuchtende und die niemals untergehende Sonne ist. Amen.